ARD. Die Baba.
Moin.
Hat Besuch. Ein Podcast von NDR1 Niedersachsen.
Moin, ich bin Jared die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines oder auch Feines. Bei mir zu Besuch ist heute eine Frau mit 9 Abschlüssen, beeindruckenden Reiseerlebnissen und einer unermüdlichen Abenteuerlust. Sie besteigt Berge, radelt 1000 Kilometer und hat noch lange nicht genug davon. Wir sprechen heute über ihr bewegtes Leben im wahrsten Sinne des Wortes, ihre Leistung und ihre zukünftigen Pläne. Ja, da hat sie auch noch einige von. Herzlich willkommen, Roswitha Söchtig aus Braunschweig.
Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und meine Pläne sind, ich möchte noch auf den Mont Cook, ich möchte auf...
Ja, verraten Sie noch nicht alles. Das wollte ich noch im Laufe des Gesprächs aus Ihnen rauskitzeln. Erstmal wollte ich wissen, was Sie mir mitgebracht haben.
Ja, ich habe mitgebracht das Buch aus Australien, Overland Biking Australia auf roter Erde.
Ist das auf Deutsch oder auf Englisch?
Ja, auf Deutsch und auf Englisch.
Oh, das ist gut.
Ja, und unten diese gekreuzten Sachen, das ist mein Bastardstreifen.
Was denn ist das für ein Streifen?
Ein Bastardstreifen.
Jetzt bin ich aber gespannt, was das bedeutet.
Ich bin sehr glücklich, eine Bastardin zu sein. Und das bedeutet, früher im 12. Jahrhundert etwa kriegten die nicht ehelichen Kinder von Fürsten und so weiter auf ihr Wappen einen Bastardstreifen. Und da ich nun Bastardin bin, mache ich das seit 2017 auf meinen Büchern auch.
Darüber sprechen wir gleich und ich kann Ihnen gleich sagen, ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht, aber Sie haben sich ja selber so bezeichnet. Und warum Sie das getan haben, darüber sprechen wir gleich. Bei mir ist zu Besuch Roswitha Söchtig aus Braunschweig. Ja, Sie haben gerade schon sich selber als Bastardin bezeichnet. Sie sind 1946 geboren im Landkreis Wolfenbüttel, genauer gesagt in?
Ich bin in Braunschweig geboren, aber im Landkreis Wolfenbüttel aufgewachsen. Und zwar in der Gemeinde Kleinfahlberg und der schönste Platz in Niedersachsen ist der Milcheberg in Kleinfahlberg. Da kann man zum Brocken gucken. Und als Kind habe ich immer gesagt, und Oma, wenn ich groß bin, steige ich auf die hohen Berge.
Ja, das haben Sie, würde ich mal sagen, vielfach wahrgemacht. Und das mit dem schönsten Ort in Niedersachsen, da könnten wir noch mal eine extra Sendung drüber machen, weil wir uns dann bestimmt duellieren würden und wir würden uns heiß diskutieren. Aber ich möchte natürlich gerne wissen, wie Ihre Kindheit überhaupt war. Sie haben es ja gerade gesagt, Sie sind als uneheliches Kind auf die Welt gekommen und kannten Ihren Vater auch nicht und haben da mit vielen Vorurteilen und Stigmatisierungen leben müssen. Wie war denn Ihre Kindheit im Rückblick?
Ja, sage ich mal so, das Schlimmste war die absolute Armut. Meine Mutter war zur damaligen Zeit, als ich noch Kleinkind war, Landarbeiterin und ich war von morgens bis abends in der Küche eingesperrt. Mittags kam mein nicht ehelich geborener Bruder und hat uns etwas zum Essen gemacht und anschließend musste er auch auf den Acker. In der Schule wurde ich verhauen und nachmittags musste ich auch auf den Acker. Mit 14 habe ich in der Fabrik angefangen zu arbeiten, hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe dann nebenher also meinen zweiten Schulabschluss gemacht.
Ja, zu den Schulabschlüssen kommen wir noch gleich. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in Ihrer Kindheit bleiben, weil das klingt alles nach schrecklichen Erlebnissen in der Kindheit. Und wenn Sie dann noch erzählen, dass Ihr Lehrer Sie damals als dumm bezeichnet hat, hat sie das ja dennoch nicht davon abgehalten, ihre Ziele im Blick zu haben und zielstrebig in ihrem Leben zu sein. Was hat sie denn dennoch motiviert, obwohl sie ja diese schrecklichen Erlebnisse hatten in ihrem Leben?
Ja, meine Großmutter hat mich motiviert. Meine Großmutter war eine weise, würdige, witzige und spritzige alte Dame, die immer gesagt hat, Kind, wenn du was lernen, wenn du was werden willst, musst du etwas lernen. Ja, und das habe ich versucht einfach zu machen.
Weil Oma das gesagt hat oder weil Sie auch gespürt haben, dass wenn Sie etwas lernen, dass es etwas Gutes mit Ihnen macht?
Also, dass das etwas Gutes mit mir macht und ich dann auch in der Treppe eine Stufe höher komme.
Es gab ja in Ihrem Umfeld ja auch Mitschülerinnen und Kommilitoninnen, die in der Treppe schon etwas höher waren. Also die aus sogenannten besser gestellten Familien kamen, die mehr Geld hatten, die privilegierter waren. Und die hatten Sie ja als Konkurrentinnen. Und Sie haben sich ja stark gegen diese Kinder behauptet, als Arbeiterkind. Wie haben Sie das geschafft?
Wissen Sie, bei uns in der Familie, jeder hat eigentlich das Entdeckungsgen, alle in der Familie. Und ich auch. Und ich habe mich dann nicht oft mit Leuten unterhalten, weil ich ja immer zu hören bekommen habe, Roswitha, du bist dumm. Ich habe mich zurückgezogen und bin also hintenrum immer eine Stufe höher.
Haben Sie das geglaubt, wenn jemand sagt, Sie sind dumm?
Nein, niemals. Ich habe ja gewusst von Anfang an, alles, was ich tue, mache ich einfach für mich. Ich konnte also, bevor ich in die Schule kam, konnte ich schon häkeln, sticken. Stricken habe ich in der Schule gelernt und nähen dann auch. Also ich habe dann immer meine Erfolge gesehen, von klein auf an. Und daran habe ich immer weitergearbeitet.
Aber woher wussten Sie das? Er muss ein enormes Selbstbewusstsein haben, weil das Umfeld hat Sie gehänselt, verprügelt, diskriminiert, hat gesagt, dass Sie dumm sind. Und trotzdem hatten Sie diese Stärke zu sagen, ich bin schlau, ich kann das.
Ja, weil ich auch in der Schule, ich konnte rechnen, bevor ich in die Schule kam. Man hatte mir zwar einen Tag vorher gesagt, Roswitha, du kommst nicht in die Schule, weil man fragte mich, kannst du denn bis 100 zählen? Ich kannte den Begriff zählen gar nicht. Dann bin ich nach Hause gerannt und sagte, Mutti, ich komme morgen nicht in die Schule. Warum nicht? Ja, man hat mir gesagt, ich kann noch nicht zählen. Ach, sagt sie, zählen 1, 2, 3, 4, 5, das kannst du doch schon weitaus. So habe ich dann immer irgendwelche Hinweise gekriegt, dass ich eben doch ein bisschen was kann.
Ach, wie schön. Also schon mit einem gesunden Selbstbewusstsein trotz aller Widrigkeiten ausgestattet.
Ja.
9 Abschlüsse haben Sie geschafft. Das ist schon eine beeindruckende Zahl im Laufe Ihres Lebens. Was haben Sie denn für Abschlüsse gemacht? Sie müssen jetzt nicht alle nennen, aber vielleicht 1, 2, 3.
Ja, ich nenne erstmal den Volksschulabschluss. Mein 4. Abschluss war das Abitur auf dem Abendgymnasium. Das war mein für mich wichtigster Abschluss. Und dann habe ich die 1. Lehrerprüfung, 2. Lehrerprüfung, Diplomprüfung und Prüfung als Beratungslehrerin. Ja, und jetzt möchte ich, demnächst werde ich mich bei irgendeiner Universität einschreiben. Ja, und dann, wenn möglich, promovieren.
Da drücke ich erstmal ganz fest die Daumen. Sie sagten ja, Ihre Großmutter hat schon gesagt, Bildung ist wichtig. War das auch der Motor für Sie, diese Abschlüsse, einen Abschluss nach dem anderen zu jagen sozusagen?
Ja, ich wollte immer raus aus meinem Leben und das will ich jetzt auch immer noch. Da hat sich nichts geändert.
Warum haben Sie denn sich dann auch entschieden, das Abitur zu machen nach diesen ganzen Herausforderungen? Was bedeutete das Abitur für Sie?
Ja, das Abitur bedeutete, dass ich nicht mehr als Stenotypistin arbeiten musste und dann auch dachte, naja, dann fängst du an zu studieren und dann bist du mit Menschen zusammen, die anders denken. Aber es war nicht so. Die gleichen Mobbingarten, die ich in der Schule hatte, hatte ich auf der Universität auch.
Das lässt ja nicht nach. Die wachsen ja alle mit und sind vielleicht ein bisschen älter oder ein bisschen jünger, aber im Grunde, die Denke bleibt da. Wenn Sie jetzt auf das heutige Bildungssystem schauen, es hat sich ja vieles verändert. Es ist mit Sicherheit zugänglicher, als es früher einmal war. Aber dennoch spielt ja die soziale Herkunft immer noch eine Rolle. Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern?
Ja, es müsste sich also in dem Bildungssystem vieles ändern. Man bräuchte also zum Beispiel für schwierige Kinder manches Mal einen extra Lehrer und man bräuchte auch mehr Sport. Ich hatte, während ich unterrichtete, auch sehr schwierige Kinder dabei. Bei mir mussten sie alle in der 5-Minuten-Pause einmal um den Sportplatz rennen. Dann waren sie anschließend wieder ruhig und saßen dort ich habe auch mit den Kindern sehr viel Spaß gemacht. Die sagten dann immer, ach, Frau Söchtig, machen Sie doch mal wieder Tante Rosis Märchenstunde. Dann habe ich von meinen Reisen erzählt. Und wenn ich gesagt habe, so Kinder, jetzt wird gearbeitet, dann sprangen die alle auf und sagten, ei, ei, Sir.
Das heißt, die Kinder haben Sie auch geliebt und haben Sie auch respektiert. Und Sie sprechen von schwierigen Kindern. Würden Sie sagen, dass die Kinder schwierig sind? Oder würden Sie sagen, dass die Kinder alle ihre Bedürfnisse haben und vielleicht das System nicht passend ist für die Kinder?
Ja, das System ist nicht passend. Man müsste also viel, viel mehr Sport einbauen, weil da kann man also beim Sport kann man seine Aggression loswerden. Und es dürfte also nicht so geradlinig sein, sondern die müssen auch irgendwo eine Möglichkeit haben, sich auszuleben. Nicht auszutoben, sondern auszuleben.
So ein bisschen wie Sie. Ihr Weg war auch alles andere als geradlinig und Sie hatten es ja schon am Anfang versucht zu erzählen, dass Sie promovieren möchten, den 10. Abschluss haben wollen. Können Sie uns verraten, in welchem Fach und warum vielleicht auch dann?
Das ja, Fach, warum, für das Sie sich das kann ich gleich sagen. Wenn ich so meine Finger auf die Tischkante lege und dann gucken da 9 Finger.
Ist das so?
Ja, 9.
Ja, tatsächlich.
Und der 10. muss also noch hoch, aus ästhetischen Gründen.
Ja, jetzt haben Sie aber mir den Eindruck vermittelt, als hätten Sie nur 9 Finger, weil der 10. war ja nicht da. Also es müssen 10 Finger auf den Tisch bei Ihnen.
Ja, ja.
Sie wollen das der Vollständigkeit halber.
Genau.
Jetzt weiß ich's. Welches Fach?
Ja, ich möchte also irgendwo im Bereich Philosophie oder Sport studieren, aber bei meinem abweichenden Leben ist es ganz, ganz schwierig, einen Doktorvater oder eine Doktormutter zu finden. Und den braucht man ja.
Vielleicht brauchen Sie einen Doktorsohn oder eine Doktortochter.
Ja, auch. Denke ich mir mal, ist besser.
Vielleicht fühlt sich irgendeine Person berufen, jetzt, wo sie uns hört.
Ja, das wäre natürlich wunderschön.
Roswitha Söchtig ist bei mir zu Besuch. 77 Jahre ist sie alt. Ich bin Jared Di Barba. Ich bin ein Mann. Und wenn ich so gucke, was für Berge Sie bestiegen haben, dann klingt das sehr interessant. Alles Berge mit Männernamen. Putin, Lenin, Ayers Rock, benannt nach Premierminister Henry Ayers. Mount Cook, nach James Cook benannt. Sie haben also immer Männer bezwungen. Warum?
Ja, zufälligerweise. Also auf dem Mount Cook will ich im nächsten Jahr und auf Putin möchte ich auch im nächsten
Ach,
Jahr.
Ach, die stehen noch an. Okay.
Die stehen noch an. Ich habe ein Projekt, der Mensch und sein Top von A bis Z. Da schreibe ich erst über die Personen und anschließend, wie die Besteigung war über den Berg. Und da habe ich auch die Punta Margherita in Italien oder St. Mary's Peak in Australien, also es sind nicht nur Männer, aber ich sage mal einfach als Frau, ich mag halt Männer.
Sie haben beeindruckende Reisen unternommen, wo Sie auch mit dem Fahrrad nach China, nach Peking gefahren sind, zweimal sogar. Was waren das Besondere an diesen Reisen?
Ja, also ich stand
am... Die waren ja auch unterschiedlich, die Reisen, ne?
Ja, einmal bin ich südlich des Schwarzen Meeres, das war meine erste Radreise und die zweite war nördlich des Schwarzen Meeres und ich kam dazu, weil in Shanghai standen ganz viele Polizisten und die sprangen hoch, juhu, juhu. Und dann bin ich zu einem hingegangen und habe gefragt, warum schreien sie denn alle? Ja, und dann sagt er, 2008 kommt die Olympiade nach China. Und ja, ich sagte zu ihm, naja, dann komme ich doch mal von Deutschland mit dem Fahrrad.
Und das fanden Sie toll?
Ja.
Da waren Sie begeistert?
Ja.
Wie lange haben Sie denn von Braunschweig nach Peking gebraucht?
Ja, von Braunschweig nach Peking, das war südlich des Schwarzen Meeres. Da habe ich 5,5 Monate gebraucht. Und vom Brocken nach Peking, das waren 4,5 Monate, da bin ich nördlich des Schwarzen Meeres gefahren.
Gab es unterwegs auch mal Ärger mit Behörden, mit der Polizei, bei Kontrollen? Ich kann mir vorstellen, dass wenn Sie als ältere weiße Frau auf einem Fahrrad irgendwo durchfahren, dass einige vielleicht auch so ein bisschen auf Macker machen.
Nein, also das passierte überhaupt nicht. Im Gegenteil, also die Polizei in China, auch in den anderen Ländern, die haben mich sehr unterstützt. In China war es so, bei meiner ersten Radreise wurde in Ugurien, wurden zwei Busse in die Luft gesprengt und es gab 35 Tote. Und als man dann in der inneren
Das ging bei dem Konflikt zwischen den Uiguren und der chinesischen Regierung, da gab es ja viele Proteste auch.
Ja,
ne?
Ja. Und als in der inneren Mongolei die Fackel auch noch ausgeschlagen wurde, von dem Moment an hatte ich Polizeischutz. Ich habe natürlich auch öfters dann mal versucht, sie abzuhängen. Und in Peking rein bin ich...
Haben Sie dann einfach richtig reingetreten in die Pedalen und wollten dann das Polizeiauto abhängen?
Ja, genau so, nicht richtig reingetreten. Ich bin auch streckenweise dann Autobahnen gefahren.
Mit dem Fahrrad?
Ja, natürlich. Habe ich ja auch in Deutschland gemacht.
Auf der Autobahn?
Ja,
das bleibt unter uns.
Dann habe ich mein Gepäck rübergehoben, Fahrrad rübergehoben und die standen dann und guckten.
Okay.
Ja, und dann bin ich weitergeradelt und von der Ortsgrenze Peking bin ich mit einer Motorradstaffel zum Platz des Himmlischen Friedens gefahren worden.
Nein.
Und die Leute standen dort und winkten. Und ich spielte dann Queen Elisabeth.
Queen Roswitha.
Ja.
Ach, wie schön. Das muss ja ein tolles Erlebnis gewesen sein. Also mit Motorradstaffel diese Energie von den Menschen unterwegs zu spüren.
Ja.
Wie erinnern Sie sich da noch dran?
Ja, das war ganz toll. Und die Polizisten sagten zu mir, also die jungen Polizisten, I will never forget you.
Die Langsamkeit des Fahrradfahrens. Wie haben Sie das empfunden? Weil wenn man mit dem Fahrrad fährt, dann reisen wir ja viel langsamer und kriegen die Umgebung ja anders mit, als wenn wir mit dem Auto oder mit dem ICE durch die Gegend rauschen oder vielleicht sogar mit dem Flugzeug drüber fliegen.
Ja, das war eigentlich immer wunderschön, weil man kriegt also die Landschaft mit. Man spürt, insbesondere in Australien, man spricht ja von Australien ist ein flaches Land, ist es nicht. Es geht rauf und runter und rauf und runter. Australien ist in Wellen.
Ja.
Und in Kasachstan und China, da war es dann manches Mal so, dass ich ganz lange einen Berg hochgeschoben habe. Dann haben mich die LKW-Fahrer angehupt. Aber runter war ich mit meinem Fahrrad viel schneller, dann habe ich geklingelt.
Und da haben Sie natürlich große Freude dran gehabt.
Ja.
Wo haben Sie denn auf Ihren Reisen überall übernachtet mit dem Fahrrad oder wo Sie vielleicht auch gewandert sind?
Ja, entweder ich habe draußen genächtigt, dann habe ich natürlich zugesehen, dass ich auf einem Tisch schlafen konnte wegen des Ungeziefers auf dem Boden. In Deutschland ist es einfach, da kann man also auf den Friedhöfen zwischen den Gräbern ganz gut nächtigen.
Da stört auch keiner, ne?
Nein, da wird man nicht gesehen und am nächsten Morgen kann man sich auch bequem die Zähne putzen. Und ansonsten, ja, was halt kommt. Ich habe in den allerfeinsten Hotels geschlafen, im Hotel Dedemann in Taschkent, das war das feinste Hotel überhaupt, was ich jemals gehabt habe. Und ich habe natürlich auch in Bruchbuden übernachtet, wo also die Übernachtung 1 Euro kostete. Aber das spielt alles gar keine Rolle. Ich habe es genommen, wie es gekommen ist.
Frau Söchtig, Sie haben ein Buch geschrieben, Ihr erstes Buch, mit den Augen einer Frau. Warum haben Sie sich für diesen Titel entschieden? Schaut eine Frau anders als ein Mann?
Ich denke mir schon, dass eine Frau anders guckt als ein Mann. Der Zugang zur Natur, glaube ich, ist bei einer Frau anders. Und die Aufnahme auch. Und zum anderen kommt, ich habe es auch so genannt, weil ich einfach Frauen Mut machen möchte, aus ihrem Kreis auch mal rauszugehen. Denn Männer sind es ja gewohnt, aus dem Kreis rauszugehen.
Und haben es mit Sicherheit auch leichter. Was bekommen Sie denn von Frauen für Reaktionen, wenn sie ihnen Mut machen oder wenn sie von ihren Erlebnissen hören?
Eher Neid.
Ist das so?
Ja, ja, eher Neid, ja.
Aber das ist doch was Gutes. Also eher so mit dem Unterton, das hätte ich auch gerne gemacht?
Ja, das hätte ich auch gerne gemacht, aber ich habe keinen Mut.
Sie haben ja wirklich sehr viel erreicht in Ihrem Leben. Abschlüsse, Kilometer, Berge bestiegen und viele kommen ja noch. Was waren für Sie die besten Entscheidungen, die Sie getroffen haben?
Ja, die besten Entscheidungen, ich kann sagen, das waren zwei. Nämlich, also zweimal in meinem Leben habe ich alles richtig gemacht. Nur zweimal. Das war der Besuch des Abendgymnasiums. Dadurch konnte ich ein paar Schritte weitergehen. Und es war die Radreise um Australien. Hätte ich die nicht richtig geplant, wäre ich inzwischen eine schöne Leiche.
An welchem Punkt?
In Australien sind die Strecken sehr, sehr lang. Es sind derweil ich in Queensland war, sprachen mich andere Radfahrerinnen und Radfahrer an. Rosi, hast du schon gehört? Nö, was denn? Ja, es sind 5 Leute vom Rad gefallen, 2 vom Motorrad und eine Frau von den Füßen. Die hatten nämlich alle nicht genug zu trinken mit.
Ah, das heißt, da haben Sie drauf geachtet und vorgesorgt?
Ja, jeden Tag. Also ich bin morgens mit 10 Litern Wasser in meinem Gepäck gestartet.
Jetzt haben wir über die Entscheidung gesprochen, die die besten Entscheidungen waren. Gibt es etwas, wo Sie in Ihrem Leben wirklich drauf stolz sind?
Ja, auf meine Radreisen, auf meine Bergsteigerei, auf meine Abschlüsse. Ja, und auf meine Familie. Die hat mich zu dem gemacht, die ich bin.
Und wen meinen Sie genau in Ihrer Familie?
Ja, ich meine meine Großmutter, habe ich ja schon gesagt, weise, witzig, würdig und spritzig. Meine Mutter war das, was man sagen kann. Sie war arbeitsam und hat alles für ihre Kinder geopfert. Meine Tante war schön, sage ich mal so. Die legte also sehr viel Wert auf Schönheit. Mein Bruder war ein Bastler. Und von dem habe ich ganz viel mit der Bastelei gelernt.
Also verbinden Sie mit allen Familienmitgliedern auch etwas ganz Besonderes?
Ja.
Was würden Sie anders machen, wenn Sie jetzt zurückschauen?
Gar nichts. Wenn man mir heute sagen würde, Roswitha, du darfst nur weiterleben, wenn du dein Leben änderst, dann würde ich sagen, vergiss es, dann trete ich sofort ab.
Klare Worte.
Ja.
Ich hätte gern von Ihnen zum Schluss unseres Gesprächs noch 5 Abenteurerinnen-Tipps. Also, Roswithas Reisetipps.
Ja, das erste ist, was man haben muss, man soll zwar keine Reklame machen, aber den Dürke-Atlas, den sollte man schon haben. Dann das zweite, sich angucken, wohin will man? Was will man machen? Dann muss man überlegen, meinetwegen nach China radeln. Das geht immer gen Osten. Man braucht keine Karte. Die Karten hatte ich zur Sicherheit. Dann kommt hinzu, ja, ich sorge dafür, dass mein Gepäck jeden Tag etwas weniger wird und reise mit Papierunterhöschen. Die sind hygienisch günstig, man kann sie wegwerfen.
Was sind denn Papierunterhöschen? Entschuldigung, die kenne ich nicht.
Ja, das sind ganz normale Papierunterhöschen, die man in der Apotheke kaufen kann.
Die,
oder
alles klar.
Bei Rossmann oder sonst wo.
Die man manchmal auch im Krankenhaus bekommt.
Genau.
Kurz vor einer OP oder so.
Genau.
Ich verstehe.
Genau. Ja, und dann sollte man also ein bisschen Kleingeld haben und darauf achten. Also ein Tipp ist bei mir, ich habe immer kaputte Socken.
Ja, ach, da kenne ich. Also
wenn,
das ist bei mir auch so.
Ja, und wenn jemand auf Reisen, wenn jemand fragt oder mich anbettelt, dann ziehe ich die Schuhe aus und zeige meine Socken. Ja, und dann werde ich nicht mehr angebettelt. Dann kriege ich nur noch gesagt, wie viel möchtest du?
Das ist ein guter Trick. Roswitha, haben Sie noch einen Wunsch für die Zukunft?
Also mein Bruder ist verstorben. Das Geld liegt in Australien. Ich hoffe natürlich, dass das irgendwann auf mein Konto kommt. Und dann reisen, schreiben, ja, promovieren, lernen. Und ich sage auch immer zu den Kindern, wenn die mich oder mich die Eltern fragen, was ist wichtig für meine Kinder, dann sage ich immer, lernen. Dann kommt eine Pause, dann kommt wieder lernen. Und danach kann man rumspektakeln.
Roswitha, das merke ich mir und ich gehe mit einem ganz breiten Grinsen und mit ganz viel Motivation aus unserem Gespräch heraus. Vielen, vielen Dank, Roswitha
ja,
Söchtig.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
Die Baba
Moin.
Hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek und in der NDR Niedersachsen App.